Also, so wie das gelegentlich schon mal passiert ist, haben wir Feedback bekommen, wie es scheint. Allerdings gehen die E-Mails nie an mich, sondern die gehen immer an dich.
Das ist einfach das, was im Impressum steht von der Webseite. Da kommen die Leute an. Das ist ja auch, wo wir unser Feedback entgegennehmen. Ich habe ja auch weiterhin, ich kann es mal wieder anmerken, wir haben es lange nicht mehr angemerkt. Und ich muss mal wieder ins Postfach reingucken. Wir haben ein Postfach, das steht auch im Impressum auf der Webseite. Schlüsseltechnologie-podcast.de. Und dann kommt man bei meiner Privatdomain raus, cyrillion.de. Und da gibt es einen Impressumslink am unteren Rand des Bildschirms. Da ist unter anderem das Postfach notiert, wenn man uns eine Postkarte schicken möchte. Das nehme ich natürlich am liebsten. Und naja, das hat zuletzt keiner mehr getan oder zumindest habe ich es noch nicht aufgefunden. Auf jeden Fall Mails. Eine längere Mail kommt von Lalsas. Beides mit Doppel-A. Lalsas schreibt. Und das geht, ich sollte vielleicht dazu sagen, zu welcher Folge das ist. Das geht zu Folge 38. Ich hätte recherchieren können vorher, welche Folge das eigentlich war. Das war die Folge Software-Tests. In Minute 32 spricht Cyril von 1,6 Terabyte und sagt, das wären 1,6 Millionen Bit. Ich nehme an, dass es sich hierbei in euren Versprecher im Eifer des Gefechtes handelt, sind doch ein Terabyte eine Billion Bit. Das ist natürlich richtig. Im Englischen wäre es sogar a Trillion Bit, also noch viel dramatischer. Zitat weiter. Etwas früher ging es um USB und darum, dass man den Stecker nie beim ersten Versuch richtig rum reinbekommt. Dazu möchte ich hier einen Lifehack teilen. Ich hoffe, es gelingt mir, ihn in Textform verständlich zu beschreiben. Ein USB-Stecker ist meist folgendermaßen aufgebaut. Wenn man von vorne drauf guckt, ist der äußere Rand ein rechteckig gebogenes Metallblech. Ich füge gleich mal die Anmerkung an der Seite, das ist USB-A-Stecker. Die USB-C-Stecker, die neueren, kleineren, darauf trifft das nicht zu. Die ursprünglichen rechteckigen. Ein rechteckig gebogenes Metallblech. Innen ist eine Hälfte des Rechtecks eine Plastikzunge, auf der die Kontakte sitzen. In der anderen Hälfte ist Luft. Eine USB-Buchse wiederum besteht aus einem Rechteck, in dem die Hälfte ebenfalls aus einer Zunge besteht, die andere aus Luft. Damit nun ein Stecker in die Buchse passt, müssen sich die Zungen gegenüberliegen, damit sie die Luft in der jeweils anderen Komponente ausfüllen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt sich auf USB-Stecker bezieht oder ob das Dating-Hinweise sind. Das stelle ich mal so in den Raum. Zitat weiter. Nun ist es so, dass bei über 90% der horizontal fest verbauten USB-Buchsen in Laptops, PCs und so weiter die Zunge oben ist. Das heißt, man muss einfach die Zunge des USB-Steckers nach unten orientieren. Wer immer noch zu faul ist, jedes Mal frontal auf seinen USB-Stecker raufzugucken, der sei darauf hingewiesen, dass man auch einfach herausfinden kann, auf welcher Seite die Zunge ist, indem man durch die seitlichen Löcher im Blech des USB-Steckers schaut und darauf achtet, ob da direkt Plastik ist. Dann ist das die Zungenseite, die muss nach unten. Oder ob erst etwas Luft und dann Kontakte kommen. Wenn man das sieht, hält man den Stecker richtig herum. Seitdem ich diesen Trick kenne, habe ich wesentlich weniger Probleme damit, USB-Stecker richtig herum reinzustecken. Das funktioniert natürlich nicht bei freiliegenden Hubs. Und auch bei seitlich oder nach unten montierten Buchsen habe ich noch keine Konvention erkennen können. Das kann aber auch daran liegen, dass ich zu selten mit denen zu tun habe. Ich hoffe trotzdem, dass ich manchmal mit diesem Tick das Leben einfacher machen konnte.
Okay. Ich habe das mal parallel mit versucht und es stimmt. Da habe ich natürlich auch gleich meinen eigenen Hinweis ad absurdum geführt, weil mein Hinweis wäre nämlich gewesen, man kann auch auf das USB-Symbol achten, was auf dem Stecker ist. Und wenn das nach oben zeigt, dann ist er meistens richtig rum. Das ist allerdings bei dem Stecker, den ich gerade in der Hand habe, genau nicht so.
So, ich habe jetzt noch den nächsten Tipp für dich. Ich habe hier auch ebenfalls einen Stecker genannt, bei dem das USB-Symbol nicht drauf ist. Aber wenn du dir diese rechteckige das Metallblech anguckst, wirst du sehen, dass es eine Stelle gibt, an der dieses Metallblech gefügt ist.
Ja.
Also das ist ja quasi aus einem Stück ausgestanzt und dann wird es halt viermal geknickt, um diese Rechteckform zu erzeugen. Und dann ist hier eine Kante, wo es zusammengesetzt wird, die ist immer unten, weil dort das Plastik ist, woran es sich festhält. Mhm. Das heißt, damit kann man auch die an Unterseite finden und dementsprechend, wenn der Stecker auf Geräteseite richtig herum orientiert ist, kann man das dann einfach reinstecken. Bei Notebooks funktioniert das relativ zuverlässig, dass man halt diese Fügekante nach unten zeigen lässt. Bei meinen PCs hier irgendwie haben sie es immer geschafft, die Dinger falsch rum einzubauen, aber das ist dann so ein Erfahrungswert, den man dann gewinnen kann, wie das dann ist. Ich habe hier tatsächlich bei diesem Kabel, das ist das Kabel, was zu meinem Controller gehört und den stecke ich immer, wenn ich ihn brauche, oben auf den PC rauf, auf die Ports, die auf der Oberseite sind und wie rum ich das Kabel einstecken muss, sehe ich daran, in welche Richtung das Kabel mittlerweile durch die Schwerkraft gebogen ist. Weil das halt immer nach vorne runterhängt. Die Buchse zeigt halt quasi nach oben, sodass der Stecker auch vertikal drin steckt und dann biegt sich das Kabel nach unten dort, wo es dann weitergeht und dann kann ich das dementsprechend orientieren und es klappt auch jedes Mal beim ersten Mal. Also ja, diese Stecker laden dazu ein, sich kleine Denkhilfen zurechtzulegen. USB-C hat das Problem natürlich nicht, der geht in beiden Richtungen rein und dann steckt, das ist quasi Autokonfiguration, wie wir das auch schon mal in Folge 28 oder so beschrieben hatten. Mhm. Das hätte ich jetzt auch prüfen können. Ja, genau, 28. Das Ding steckt sich einfach rein und dann merken quasi die beiden Geräte, die an der Sache beteiligt ist, ob der Stecker in Anführungszeichen falsch rum drin steckt. Und je nachdem wird dann halt die Belegung der Pins umgedreht, damit es dann wieder richtig rum ist. Tatsächlich geht der Kommentar noch weiter. Zu guter Letzt möchte ich noch anmerken, dass die in Minute 39 von Timeless gewählte Formulierung der LaTeX-Bruder eine vermeintlich ungewollte Doppelbödigkeit hat. Erfahrene STP-Hörer wissen natürlich, dass es sich hier um Cyrils Bruder handelt, der seine Abschlussarbeit in LaTeX geschrieben hat. Aber ich finde, es klingt auch so wie ein Mitglied des LaTeX-Klosters oder der LaTeX-Sekte, was mich sehr zum Schmunzeln gebracht hat.
Ja, finde ich aber eine gute Idee.
Genau, das hat auch uns jetzt sehr zum Schmunzeln gebracht. Als ich das gerade jetzt hier beim Aufmachen des Dokuments wieder gesehen hatte, habe ich mich auch erinnert gefühlt an einen Artikel aus der Stupidedia, war das, glaube ich. Es gab so, als Wikipedia aufkam in den frühen 2000ern, gab es dann einige Satire-Wikis, die sich über dieses Konzept lustig gemacht haben. So bevor es halt so komplett zu einem zentralen Tragpfeiler der Gesellschaft geworden ist, die Wikipedia. Ich glaube mittlerweile, ich weiß nicht, ob es diese Projekte noch gibt, das hätte ich auch vorher nachgucken können, aber es gab die Stupidedia, es gab die Camelopedia, es gab die Encyclopedia im Englischen, also einfach statt Encyclopedia halt die Vorsilbe an, wie un. Und ich glaube, es war die Stupidedia, aber eine von diesen hatte einen Artikel Latexanzug. Also so war es halt geschrieben, ne? Also auch ohne Bindestrich, Latexanzug. Wenn man dann reingeht, um zu gucken, was sie dann da wohl geschrieben haben, wurde dann ein berichtet von einer kleinen Bergbahn, die in das Schweizer Dorf Latexan fährt. Und das ist dann halt der Latexan-Zug.
Das ist sehr gut.
Also dieses kleine Stück Internetgeschichte ist hier mir noch mitgegeben. Und ich wollte jetzt gerade schon sagen, jetzt können wir zwar nicht in Folge übergehen. Nein, wir haben ein weiteres Feedback bekommen. Das ist heute am Tag der Aufnahme erst reingekommen. Das heißt, Matthias kann jetzt genau sehen, wie schnell wir den Turnaround machen können, um so etwas zu senden. Matthias hat heute eine E-Mail geschrieben, statt Postkarte. Hallo ihr beiden, liebe Hörergrüße aus dem Urlaub im Allgäu, sendet Matthias. Angehängt ist dann ein Bild. Aus dem Bild geht hervor, dass Matthias offenbar ein Hinterstein ist. Wikipedia erklärt uns, Hinterstein ist ein Ortsteil des Marktes Bad Hindelang im Landkreis Oberallgäu in Bayern. Und der Grund, dass er uns hier ein Bild angehangen hat, ist, dass es hier offenbar so ein Stein, der irgendwo in einer Straßenkreuzung steht, an einem Gehweg, eingelassen eine metallene Plakette, auf der steht: Zur Erinnerung an Konrad Zuse, den Erfinder des Computers. Konrad Zuse lebte in der Zeit von April 1945 bis Oktober 1946 in Hinterstein. Und dieser Gedenkstein wurde offenbar gespendet oder gestiftet von der Konrad Zuse Gesellschaft e.V. im Jahr 2022.
Sehr gut. Das ist eine E-Post.
Ich fordere Matthias auf. Ich habe ja jetzt hier gerade aus dem Wikipedia-Artikel zu Hinterstein zitiert. Es gibt noch kein Bild von diesem Gedenkstein in dem Artikel. Ich habe ja nicht das Urheberrecht an diesem Bild, deswegen kann ich das nicht einfach selber einstellen, aber ich fordere Matthias hiermit auf. Pack das doch mal bei Wikimedia Commons rein und dann haben wir das Bild von diesem Gedenkstein auch im Artikel zu dem entsprechenden Ort.
Sehr gut. Das ist eigentlich eine gute Idee.
Und genau, jetzt würde ich sagen, fangen wir mit der richtigen Folge an, damit wir müssen hier ein bisschen Strecke machen, damit wir eventuell irgendwann auch einen Gedenkstein bekommen.
Oh, okay, das reicht für heute.
Ich glaube, den Gedenkstein kriegen wir, wenn wir eine Folge rausbringen, deren Folgennummer die gleiche Nummer wie das Jahr ist. Dann haben wir es uns, glaube ich, verdient.
Okay, gut. Danke.
Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now? Jorana, Cyril.
Hallo Timeless.
Und hallo an unsere Zuhörerinnen zum Schlüsseltechnologie-Podcast. Und das ist die Episode 63.
Ja, wir sind hier mal wieder hochaktuell dieses Mal. Und hochaktuell heißt dieses Mal für eine Folge, die ich glaube im November rauskommt, dass wir uns auf einen Pressebericht vom Juli diesen Jahres beziehen. Aber das ist ja, der Vorteil an der Sache ist ja, wir behandeln ja grundsätzlich zeitlose Themen. Deswegen ist das auch nicht so dramatisch, wenn wir da ein paar Monate später dran sind. Es wird hoffentlich trotzdem interessant sein. Die Meldung ist, dass der 5. fleißige Biber gefunden wurde.
Ja, muss ich aber nochmal dazwischen gehen. Du hast natürlich vollkommen recht. Wir werden wahrscheinlich auch ungefähr einen der spätesten Nachrufe auf Brambolina gemacht haben. Ja, aber ich finde es ja auch wichtig, dass Berichterstattung immer unaufgeregt und mit ausreichend Abstand erfolgt. Das ist ja auch eine Qualität für sich.
Genau. Ich muss mich übrigens korrigieren. Diese Folge übrigens kommt nicht im November raus, sondern am 31. Oktober zum Reformationstag.
Du meinst Halloween.
Also wer das in Ostdeutschland hört, der kann das sogar an einem Freitag, an einem Feiertag hören. Oder wer in Westdeutschland lebt, dann halt einen Tag später an einem Feiertag.
Ja, ich möchte betonen, es ist sehr warm. Ne? Also wir nehmen das hier irgendwie Mitte August auf. Exakt in der Mitte des Augusts.
Ja, ganz genau. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das hier mathematisch ausgependelt haben, ob wir auch Stunden und Minuten genau in der Mitte sind, aber zumindest was das Datum angeht.
So genau ist meine Messauflösung nicht.
Ja, das stimmt natürlich. wir müssen gucken, dass wir hier durchkommen. Mein PC hat heute schon einmal einfach ausgesetzt, wo ich schon was denke, das ist eine hitzebezogene Abschaltung gewesen. Ich fahre hier mit reduziertem Setup heute. Ich habe nur einen Bildschirm an, damit die Grafikkarte nicht so viel zu tun hat. Und wir haben ja zum Glück hier nur Audio. Wir haben ja keine visuelle Komponente. Das macht die Sache, glaube ich, ein bisschen weniger stressig für den PC. Eine Sache, die tatsächlich für eine Rechenmaschine stressig ist, ist der fleißige Biber. Das ist jetzt die goldene Moderationsbrücke zurück in das eigentliche Thema hier.
Ja,
was hat das mit Bibern zu tun? Sind wir jetzt hier unter die Naturforscher gegangen? Das ist ja natürlich nicht der Fall. Also der Biber an sich ist ja durchaus ein fleißiger Kumpane. Zumindest ist das so die allgemeine Wahrnehmung in der Gesellschaft. Das sind Tiere, die sich quasi als Landschaftsarchitekten betätigen und Flussläufe umleiten und dadurch einen markanten Eindruck auf ihr Biotop hinterlassen. Aber dieser fleißige Biber, um den es hier gehen soll, ist natürlich etwas aus der Informatik. Und heute mache ich, glaube ich, vielleicht zum ersten Mal einen Rückbezug auf STP 000. Allererste Folge, die Nullnummer, wo wir uns gefragt haben, was ist eigentlich Informatik? Und spezifisch theoretische Informatik hatte ich dort beschrieben als ein Teilgebiet der Mathematik, das ich eigentlich lieber Berechnungstheorie nennen würde. Das ist kein Begriff, der etabliert ist, aber das ist, wie man dieses Teilgebiet vielleicht umreißen kann, wenn man Mathematik kennt. Und ich wiederhole jetzt sicherlich ein paar kleine Sachen aus der Folge 0, aber es sind ja auch 63 Folgen seitdem gewesen. Das heißt, wir können uns das mal wieder leisten, das nur einmal aufzufrischen. Wenn man quasi sich die Mathematik anguckt, dann hat man dort sehr viele Probleme, die gewissermaßen zeitlos sind. Also wo die Bearbeitung des Problems nicht wirklich eine Zeitkomponente enthält. Wenn ich irgendwie eine Formel aufschreibe, sowas wie x² minus 4 ist gleich 0, und dann rechne ich eine Weile rum und dann komme ich darauf, x ist gleich 2 oder x ist minus 2 sind die möglichen Lösungen, dann heißt es nicht, dass in dem Moment das erst eingetreten ist, sondern in dem Moment, wo ich x² minus 4 gleich 0 hingeschrieben habe, war das schon so. Also das x ändert seinen Wert nicht, sondern es wird nur entdeckt. Beziehungsweise die möglichen Werte für x werden in eine Repräsentation gebracht, die uns Menschen besser zugänglich ist. Ich meine, gut, für solche einfachen Gleichungen mag das vielleicht nicht der Fall sein, aber wenn man eine komplexe Gleichung hat, dann ist das eventuell nicht so richtig offensichtlich, was eigentlich das Problem irgendwie, was irgendwie der Wert von diesen komischen Buchstabenvariablen ist, bis man das dann irgendwann richtig umgestellt hat. Aber das ist ja nur eine Sache, die wir machen, um uns das Problem irgendwie darstellbar zu machen. Und das ist nicht etwas, was tatsächlich einen Eindruck hinterlässt bei diesen mathematischen Objekten. Das X war schon immer das X und wird es auch immer sein, zumindest im Rahmen der konkreten Aufgabe, die da zu arbeiten ist.
Okay, nicht, dass du uns jetzt ein X für ein U vormachen willst.
Ja, genau. Das wäre natürlich gefährlich. Ich meine, meine Handschrift ist nicht die beste, dadurch, dass ich eigentlich immer nur tippe. Das heißt, es könnte aus Versehen tatsächlich eintreten, aber das ist eine andere Sache.
Also, ich hab auch das Gefühl, das ist jetzt mal wieder so eine Episode, wo ich sehr, sehr wenig beitragen kann und wirklich tatsächlich häufig nur nicken und Ja sagen.
Ja, ich meine, wir meinen auch wieder eine Holzfolge machen, dann gleichen wir das alles wieder aus.
Ja, dann kannst du wenigstens raten, wie Lambrie geschrieben wird. Aber egal, gut, ich habe mich hier der Kühlung wegen mit einem Glas Federweißen bewaffnet und bin ganz Ohr.
Ja, ich habe hier meine Mate vor mir, die ist nicht gekühlt. Ich trinke meine Mate grundsätzlich bei Raumtemperatur, aber das ist eine andere Sache. Nein. Wir haben also diese Berechnungstheorie, denn in der Informatik geht es ja, also insbesondere in der theoretischen Informatik, geht es darum, wie wir mathematische Probleme tatsächlich ausrechnen. Es geht nicht nur darum, dass wir irgendwie solche logischen Ableitungen machen, die in der Mathematik zum Beispiel manchmal passieren, dass man wie sagt, wenn ich jetzt die folgende Konstruktion gemacht habe, ich habe hier diesen Zahlenraum und da stelle ich mir jetzt Funktionen vor und darauf irgendwie irgendwelche besonderen Objekte, dann gibt es irgendwo einen Punkt, wo diese Funktion 0 ist. Das ist eventuell für den Mathematiker eine interessante Erkenntnis, aus der dann andere Sachen abgeleitet werden können. Aber der Informatiker als solcher ist einer, der nun tatsächlich genau ausrechnen will, was denn diese Nullstelle tatsächlich ist oder was auch immer das Objekt der Betrachtung ist. Also es geht halt darum, wie gesagt, deswegen Berechnungstheorie, sich quasi diese konkreten Dinge, um die es geht, tatsächlich durch Berechnungen erkenntlich zu machen. Und darin ist zum Beispiel also ein Teilgebiet, was wir auch schon in Folge 0 angesprochen hatten, und das ist dann tatsächlich ein Name, der existiert. In der allgemeinen Literatur ist Berechenbarkeitstheorie. Also wenn wir dann mal die Frage stellen, was ist überhaupt berechenbar? Ne? Also welche Probleme lassen sich mit Rechenmaschinen im weitesten Sinne lösen? Was auch immer das heißen mag. Und das ist ja ein interessanter Punkt, was das eigentlich heißen mag. Denn was ich nun mit einer Rechenmaschine berechnen kann, das hängt ja auch von der Rechenmaschine eventuell ab. Wenn ich irgendwie so einen einfachen Taschenrechner oder hier so eine Taschenrechner-App auf dem Telefon habe und das ist irgendwie alles, mit dem ich irgendwie arbeiten kann, dann kann man sich ja vorstellen, dass eventuell die Klasse von lösbaren Problemen relativ begrenzt ist. Dadurch zum Beispiel einfach, wie viele Stellen irgendwie die Zahlen haben, die ich dort irgendwie in den Taschenrechner eingeben kann oder ob ich da jetzt irgendwie eine Multiplikation machen kann oder auch irgendwie eine Potenzierung oder auch eine Integration oder was nicht alles. Also je nachdem, wie viel Funktionen mir diese Rechenmaschine anbietet, könnte man ja unterstellen, dass dann eine größere Menge von Problemen tatsächlich berechenbar ist. Und es gibt aber hingegen die Gegenposition, die sogenannte Church-Turing-These, benannt nach den Pionieren der Informatik Alonzo Church und Alan Turing. Beide sind mit den entsprechenden Arbeiten in den etwa 30er Jahren aktiv gewesen. Das ist so kurz bevor Konrad Zuse dann tatsächlich die ersten Rechenmaschinen wirklich gebaut hat, also Rechenmaschinen im Sinne von programmierbare Rechenmaschinen. Mhm. Rechenmaschinen selber gab es ja schon im 19. Jahrhundert. Zum Beispiel Charles Babbage war da so ein Vertreter oder auch so etwas wie diese programmierbaren Webstühle. Ich glaube, das hat man auch alles in der Folge 0 einmal angemerkt.
Ja gut, wobei die jetzt nicht so recht rechnen.
Naja, das ist auch quasi programmierbar in dem Sinne, du gibst da eine bestimmte Lochkarte ein und dementsprechend wird dann da ein Webmuster dargestellt, dadurch, dass dann die Löcher in den Lochkarten darstellen, wann welche Haken zu greifen haben oder nicht. Also das ist durchaus eine Programmierbarkeit.
Ja, das ist jetzt schon.
Ja, keine Rechenmaschine. Ja, ja. Also in dem Sinne vielleicht ist es, dass diese Programmierbarkeit und Rechenmaschine erst relativ spät zusammengefunden haben. Halt, wie gesagt, dann 1937 war Zuse mit der Z1. Und so in den, auch in den 1930ern, ich glaube bei Turing war es 1936. Das habe ich jetzt nicht genau vor Augen. Aber so ungefähr in diesem Zeitspann spielt sich diese Church-Turing-These ab. Diese Hypothese, dass Berechenbarkeit nicht wirklich von der Rechenmaschine abhängt, sondern das ist eine intrinsische Eigenschaft eines Problems. Also wenn ich eine bestimmte Frage beantworten möchte, zum Beispiel, was ist irgendwie der effizienteste Weg, um, wenn ich diese 10 Häuser abklappern will und ich möchte die geringste Distanz zurücklegen, könnte ja ein Problem sein, was ich mir mathematisch, informatisch lösen möchte, dann kann man feststellen, okay, dieses Problem sieht berechenbar aus und es gibt eventuell andere Probleme, die nicht berechenbar sind. Ich meine jetzt ganz plakativ zum Beispiel, was ist der Sinn des Lebens? Das ist eventuell ein Problem, was nicht berechenbar ist. Auch wenn das Buch Beinahe durch die Galaxis uns vielleicht andere Dinge glauben machen möchte. Diese Church-Turing-These, ja, also die Formulierung, die ich hier natürlich klassischerweise aus Wikipedia gezogen habe, ist, die Klasse der Turing-berechenbaren Funktionen stimmt mit der Klasse der intuitiv berechenbaren Funktionen überein. Und diese Formulierung unterstellt, dass es eine Klasse von intuitiv berechenbaren Funktionen gibt. Also dass wir Probleme, heißt jetzt hier in dem Fall Funktionen, also irgendwas, was man ausrechnen kann oder was zumindest danach aussieht, dass man es ausrechnen könnte, irgendwas, was Werte zu anderen Sachen, zu anderen Werten zuweist und dementsprechend halt quasi eine Lösung eines Problems darstellen kann. Und das, was wir hier eben beschrieben haben, wird jetzt hier formuliert als intuitive Berechenbarkeit und in dieser These gleichgesetzt mit Turing-Berechenbarkeit. Und was ist denn das, bitteschön? Das ist nicht nur ein Ego-Trip vom Herrn Turing, der da irgendwie seinen eigenen Namen auf irgendwas draufgeschrieben hat, sondern das bedeutet, wenn eine Funktion Turing berechenbar ist, heißt das, man kann sie mit einer Turing-Maschine berechnen. Und die Turing-Maschine als solche, das ist, glaube ich, ein Begriff, der jedem schon mal irgendwo über den Weg gelaufen ist und eventuell, ja, weiß man nicht, was das irgendwie ist. Wir werden deswegen heute hauptsächlich einführen, was eigentlich diese Turing-Maschinen sind. Das ist jetzt der kleine Vorausblick, um dann zu sehen, ja, was hier im weiteren Verlauf dieser Folge kommt. Insbesondere werden wir dann feststellen, dass es sich bei den fleißigen Bibern um Turing-Maschinen handelt. Und welche genau, wird sich dann zeigen.
Ich habe noch eine Frage. Kannst du oder ist bekannt, gibt es so bestimmte Klassen von Problemen, wo man sagt, das ist nicht berechenbar? Gibt es da irgendwie ein schönes Beispiel, dass man sich das vorstellen kann?
Wir haben später das Halteproblem als ein Problem, was berechenbar aussieht, aber man kann dann beweisen, dass es nicht berechenbar ist.
Okay.
Das Heimtückische ist, und das ist vielleicht jetzt ein Vorgriff, das fußt darauf, was Turing-Maschinen sind. Das Halteproblem besteht darin, unsere Eingabe ist die Beschreibung einer Turing-Maschine. Und die Antwort, die wir haben möchten, also das, was wir berechnen möchten, ist einfach nur ja oder nein. Und zwar, hält diese Turing-Maschine jemals an, wenn wir sie starten? Mhm, ja. Mit dieser gegebenen Konfiguration, mit dem gegebenen Programm und den gegebenen Startdaten. Wir starten dieses Ding. Kommt das Ding irgendwann mal zu einem Ergebnis oder läuft das irgendwie unendlich? Läuft das in irgendeine Schleife rein und kommt einfach nie zu einem Ergebnis? Und der Beweis dafür erfordert ein bisschen mehr Terminologie, die ich jetzt hier in diesem Rahmen nicht einführen werde. Aber im Wesentlichen ist die kurze Zusammenfassung davon, dass die eigentlich beste Strategie, die man irgendwie haben kann, um dieses Problem vollständig zu beantworten, besteht darin, die Turing-Maschine halt auszuführen, einfach zu gucken, was passiert. Und wenn die Turing-Maschine halt anhält, kann man nach endlicher Zeit halt ja sagen, weil die halt fertig ist, oder halt nicht, aber dann wartet man ewig darauf, dass dann irgendwann man mal nein sagen kann.
Und sitzt man nach 3 Millionen Jahren immer noch da und sagt, jetzt gleich ist es soweit.
Naja, genau. Ne? Also man könnte halt natürlich, wenn die Turing-Maschine irgendwie begrenzt groß ist, also wenn das Programm begrenzt groß ist, könnte man vielleicht irgendwann sehen, dass sich Muster ergeben, dass irgendwo Schleifen durchlaufen werden, die in Anführungszeichen sichtbar sind. Und dann könnte man daraus halt ableiten, das wird jetzt hier auf jeden Fall nichts mehr, wir sind jetzt hier fertig, können jetzt an der Stelle nein sagen, aber im allgemeinen Fall können wir es nicht. Das ist eine Funktion, die ist nur partiell berechenbar.
Okay.
Und eben nicht vollständig. Wenn wir diese Turing-Maschinen haben, wir werden sehen, Turing-Maschinen sind nur ein Modell einer Rechenmaschine, so eine mathematische Abstraktion, die eben dient, diesem Konzept der Berechenbarkeit, dieses Konzept der Berechenbarkeit zu untersuchen. Mhm. Und das ist nicht eine Maschine, die man tatsächlich bauen würde. Aber es gibt ja nun tatsächliche Rechenmaschinen. Das hat sich herausgestellt, dass man diese Objekte tatsächlich in der physischen Welt irgendwie herstellen kann. Ich stehe hier gerade vor einem und rede hier gerade in einen Sensor, der mit dieser derartigen Rechenmaschine verbunden ist. Und dementsprechend könnte man nun versuchen, da wir jetzt die Berechenbarkeit laut der Church-Turing-These in Bezug gesetzt haben zu der Turing-Berechenbarkeit und damit zu Turing-Maschinen, könnte man sich jetzt also fragen, ist diese Rechenmaschine, die hier vor mir steht, genauso gut? Und das ist dann eine Eigenschaft namens Turing-Vollständigkeit, die Eigenschaft einer Rechenmaschine, alle Probleme lösen zu können, die auch eine Turing-Maschine lösen kann. Mal abgesehen jetzt von weltlichen Einschränkungen wie Speicherplatz und Rechenzeit. Ne? Also wenn ich ein Problem habe, was grundsätzlich lösbar wäre, wenn ich nur quasi sämtliche Atome der Erde irgendwie in Arbeitsspeicher umwandeln könnte und sämtliche Photonen, die aus der Sonne rauskommen würde, als Energiequelle nutzen könnte, dann ist das ja eine interessante Aussage, die man dann treffen kann. Ob das dann irgendwie wirklich ökonomisch ist, ist dann eine andere Frage.
Ja, aber das sind ja auch alles Kleinigkeiten.
Genau. Das ist dieses Konzept Turing-Vollständigkeit. Deswegen ist ja so etwas wie eine Turing-Maschine durchaus eine interessante Abstraktion, weil man dann eben damit unsere tatsächlichen Rechenmaschinen vergleichen kann und kann dann zum Beispiel feststellen, so ein normaler Computer oder dementsprechend halt auch Smartphone, Tablet und so weiter, was man so kennt, die sind Turing-vollständig, wie gesagt, abgesehen davon, dass die halt nur begrenzten Speicherplatz und begrenzte Rechenzeit haben. Okay. Oder beziehungsweise, dass wir nur begrenzte Zeit haben, auf das Ergebnis zu warten von dieser Berechnung. Was ist also seine Turing-Maschine? Wir haben ja ein Beispielbild verlinkt aus Wikipedia, wo jemand das mal nachgebaut hat, ein Modell von seiner Turing-Maschine, das kann man sich hier mal angucken, das Bild. Was wir hier sehen, ja, ist vielleicht wie so ein Kassettenrekorder. Da hat man hier ein langes Band, was auf 2 Rollen aufgewickelt ist und man kann hier das Band hin und her fahren, indem man es von der einen Rolle abwickelt und auf die andere aufwickelt. Oder halt auch umgekehrt, sodass das Band hier von links nach rechts zwischen diesen Rollen hin und her fahren kann. Und man sieht hier auf diesem Band abgebildet, das ist hier natürlich, weil das ein Museumsmodell ist, halt dementsprechend schön dargestellt. Auf diesem Band können zum Beispiel Einsen und Nullen gespeichert werden. Beziehungsweise im allgemeinen Fall würde man sagen, was auch immer für ein Alphabet diejenige Turing-Maschine verwendet, aber für den Zweck unserer Betrachtung nehmen wir mal den puristischen Fall an, sagen Einsen und Nullen, das soll uns ausreichen. Und das ist auch, was man hier auf diesem Foto sieht, hier ist offenbar mit so einer schönen Computer-Monospace-Schrift sind dort Nullen und Einsen aufgeschrieben. Und die tatsächlich Turing-Maschine ist dann so ein Leser- und Schreibkopf, der halt sich auf diesem Band hin und her bewegen kann. Kann sich dann angucken, was dann da so alles steht, ob dann da Nullen oder Einsen sind. Halt jeweils an der Stelle, wo dieser Leser- und Schreibkopf steht, kann dieser Kopf das aktuelle Feld lesen, kann das auch schreiben. Und kann sich dann halt nach links oder nach rechts auf dem Band weiter bewegen, beziehungsweise in dem Fall halt das Band verschieben unter dem stehenden Lesekopf. Und dadurch das Band entlang schreiten. Er sieht nicht das ganze Band, sondern immer nur die eine Zahl, die wirklich gerade unter ihm steht oder dasjenige eine Zeichen. Und das ist jetzt erstmal das grundsätzliche Instrumentarium, mit dem diese Turing-Maschine ausgestattet ist. Aber es ist ja natürlich eine programmierbare Sache. Das hat man eben schon betont, dass das ja nun die Computer von den Rechenmaschinen unterscheidet. Und das Programm bei einer Turing-Maschine beschreibt eine bestimmte Menge von Zuständen, in dem sich diese Turing-Maschine befinden kann. Das ist quasi der Speicher, den das Ding hat, ist quasi einfach zum Beispiel eine Zahl, die sagt, in welchem Zustand wir gerade sind. Also wenn wir zum Beispiel 6 Zustände haben, könnte das dann halt eine Zahl von 1 bis 6 oder so sein. Wenn ich jetzt hier nachher, wir haben eine Beispiel-Turing-Maschine hier aufgebaut in unseren Notizen, damit wir das von den einzelnen Nullen unterscheiden können, habe ich hier die Zustände mal durchbuchstabiert. Das ist dann dementsprechend hier in dem Beispiel, das waren 5 Zustände, die A bis E heißen. Mhm. Aber wenn man es natürlich abspeichern würde, würde man es als irgendeine Zahl speichern. Also dann wäre dann vielleicht der erste Zustand wäre 0, der zweite wäre 1, der dritte wäre 2 und immer so weiter. Und dann hat man halt einen Speicher, der nur diese Information enthält, welchen Zustand das System gerade hat. Und das Programm selber ist eine Übergangstabelle, die so aussieht, wir sind in irgendeinem Zustand. Das ist halt, was halt immer in diesem Speicher drin steht, ist halt unser aktueller Zustand. Und wenn nun diese Maschine läuft, dann hat sie halt einen bestimmten Takt und in jedem Takt guckt sie sich an, welche Zahl sie gerade sieht. Unter ihrem Leser- und Schreibkopf ist ja genau ein Feld, wo genau ein Zeichen drin steht zu jedem Zeitpunkt. In unserem Fall halt entweder eine 0 oder eine 1. Und je nachdem, in welchem Zustand sich diese Turing-Maschine gerade befindet und welche Zahl sie in diesem Takt gelesen hat, kann diese Turing-Maschine jetzt 3 Dinge machen. Sie kann eine neue Zahl schreiben in dasselbe Feld. Also auch wieder entweder eine 0 oder eine 1. Man kann jetzt natürlich sagen, wenn das halt dasselbe Zeichen ist, dann ist das halt quasi unverändert. Oder man könnte jetzt in dem Fall das Zeichen halt umkehren und könnte aus der 0 eine 1 oder aus der 1 eine 0 machen. Das ist die erste Sache, die gemacht werden kann. Die zweite Sache ist dann, dass wir den Leser- und Schreibkopf weiter bewegen, entweder nach links oder nach rechts. Das ist auch wieder so eine Frage, je nachdem, wie man das nun genau formuliert, könnte man auch sagen, man bleibt stehen oder was nicht alles. Aber in unserem Fall bleiben wir auch wiederum puristisch und sagen, es geht nur eine Bewegung nach links oder nach rechts. Es geht kein Halten, es gibt kein 3 Schritte, es gibt kein und so weiter und so fort. Um es ganz einfach zu halten, sind das die einzigen Bewegungen, die wir machen können in jedem Takt. Und außerdem aktualisieren wir unseren Zustand. Also in dieses eine kleine Stück Speicher, wo unsere Zustandsnummer drin steht, können wir jetzt eine neue Zustandsnummer reinschreiben. Und das heißt dann dementsprechend, dass wir beim nächsten Mal, im nächsten Takt, auch etwas anderes machen können. Denn wenn wir natürlich den Zustand nicht ändern würden, dann wären wir darauf beschränkt, was halt dieser konkrete Zustand machen kann. Wenn der Zustand zum Beispiel die ganze Zeit nach rechts läuft und die Zahlen gar nicht anfasst, dann wären wir halt schon an so einem Punkt, wo wir quasi ja, unendlich laufen und niemals irgendwie was machen, weil es passiert halt nichts Interessantes, wenn wir diesen Zustand nicht verlassen könnten. Oder halt genauso, wenn wir einen Zustand haben, der, wenn er eine 0 liest, eine 1 schreibt nach rechts geht und dann, wenn er eine 1 liest, eine 0 schreibt nach links geht, könnten wir auch in so eine Schleife irgendwie reinkommen. Oder zumindest ist es auf jeden Fall nicht sehr interessant. Wir wollen also irgendwie zwischen verschiedenen Zuständen wechseln können. Und damit hat eben unsere Turing-Maschine auch eine gewisse Art von Speicher. Also sie hat eigentlich 2 Arten von Speicher. Einmal halt diesen Zustand, in dem sie sich gerade befindet. Damit kann sich die Turing-Maschine so quasi merken, in welchem Teil von einer Berechnung sie jetzt gerade drin steckt. Und der andere Speicher, den sie hat, ist halt dieses lange Band. Wie gesagt, im mathematischen Modell ist dieses Speicherband unendlich lang. In der realen Welt meistens nicht, aus praktischen Begrenzungen heraus. Das wäre natürlich auch ein Speicher, den man verwenden kann. Der hat allerdings die Beschränkung, dass man nicht auf den gesamten Speicher mit einmal zugreifen kann. Man kann nicht das ganze Band sehen und sich dann dementsprechend entscheiden, wie es jetzt weitergeht, was der nächste Zustand ist und was als nächstes geschrieben wird, sondern man kann immer nur sehen, was jetzt gerade unter dem Lesekopf ist. Man kann sich eventuell mit diesen Zuständen irgendwie merken, dass man vielleicht woanders nochmal nachgucken muss auf dem Band, was Sache ist. Also man könnte ja vielleicht haben, dass der Zustand D dann heißt, jetzt gerade müssen wir 3 nach links gehen und uns nochmal angucken, ob da eine 0 oder 1 war. Und dann gehen wir dann dementsprechend weiter in den Zustand E oder F. Je nachdem, was wir gelesen haben, gehen wieder zurück und machen dann da weiter. So, solche Sachen könnte man sich dann überlegen. Aber das ist eine Sache, die grundsätzlich erstmal die Beschränkung hier ist. Wir haben nur diese Zustände, die sind uns immer sofort gewahr. Und wir haben halt das aktuelle Feld unter dem Band, was uns gewahr ist. Und alles andere, ja, da müssen wir irgendwie kreativ unser Programm so bauen, dass es tatsächlich interessante Dinge tun kann.
Mhm, okay. Ist so ein bisschen abstrakt, ne? Also man fragt sich vielleicht, was soll ich denn eigentlich mit so einer Maschine? Ich muss aber sagen, ich habe da auch lange Zeit nicht verstanden, wozu das gut ist. Man muss sich halt vor Augen führen dazu, dass die Turing-Maschine was ist, was von Alan Turing vorgeschlagen wurde. Du hast es ja vorher gesagt, in den 1930er Jahren, also als sozusagen von einem Computer, wie wir ihn heute kennen, überhaupt noch nicht die Rede war oder nicht dran zu denken gewesen ist.
Nee, ob da nicht dran zu denken war, würde ich jetzt in Zweifel ziehen, an Betracht dessen, dass Zuse ein Jahr später einen gebaut hat.
Ah,
aber
okay.
Das ist natürlich es war zumindest noch nicht es war zumindest noch nicht klar, dass das ist, wo die technische Entwicklung hingehen würde. Es war halt ja noch eine sehr grundsätzliche Frage, halt, wie, was kann man überhaupt berechnen? Ich glaube, da steckt auch noch sehr dieser ganze sehr positive Blick auf Wissenschaft drauf, der so vielleicht den späten 19., frühen 20. Jahrhundert innewohnte. Ich meine, das ist ja in passenderweise auch 8 Jahre vor der Atombombe, wenn das 1937 die Z1 war, ne? Und das ist ja so ein bisschen so ein Wendepunkt auch in der Wahrnehmung von der Wissenschaft selber über die Fähigkeiten der Wissenschaft, die Welt zum Positiven zu verändern oder ja, ob es quasi einen positiven oder negativen Einfluss auf die Welt hat oder man es zumindest gemischt sehen muss.
Ja, ich will damit nur sagen, dass Alan Turing halt das eben vorgeschlagen hat, nur um überhaupt mal so eine Informatiktheorie oder eben so wie du sagst, eine Berechenbarkeitstheorie aufzustellen und sozusagen mathematisch untersuchbar zu machen, womit er sich da eigentlich beschäftigt.
Ja. Ne? Genau. Turing hat da einen Flock eingeschlagen mit den Turing-Maschinen. Alonzo Church hat einen Flock eingeschlagen mit dem Lambda-Kalkül, der völlig anders funktioniert, aber das ist auch so ein Teil von dieser Church-Turing-These eben. Wir haben dann halt festgestellt, dass die im Lambda-Kalkül berechenbaren Funktionen mit den Turing-berechenbaren Funktionen übereinstimmen und das hat dieser Church-Turing-These starken Aufwind gegeben, dass Berechenbarkeit tatsächlich eine intrinsische Eigenschaft von bestimmten Problemen ist und nicht davon abhängt, welche Rechenmaschine man konkret hat. Wie gesagt, die wesentlichen allgemeinen Kalküle, mit denen man Berechenbarkeit untersuchen kann, sind die Turing-Maschinen, ist der Lambda-Kalkül, sind die primitiv-rekursiven Funktionen und die sind alle gleichmächtig. Das hat man dadurch gezeigt, dass man zum Beispiel eine Turing-Maschine konstruiert hat, die Lambda-Kalkül auswerten kann. Und man hat eine Funktion im Lambda-Kalkül aufgeschrieben, die Turing-Maschinen simulieren kann. Und dann heißt es, ja, es muss also gleichwertig sein. Wenn ich eine Turing-Maschine habe, die etwas ausrechnen könnte, was der Lambda-Kalkül nicht ausrechnen kann, dann könnte ich einfach die Lambda-Kalkül-Funktion nehmen, die diese Turing-Maschine auswertet und dann ist es auch wieder berechenbar. Also es wäre ein Widerspruch. Auf diese Weise kann man das beweisen, dass diese beiden Kalküle tatsächlich gleichwertig zueinander sind. Und wie gesagt, mit den primitiv-rekursiven Funktionen funktioniert das analog. Die Turing-Maschine habe ich jetzt doch mal rausgegriffen als eine, wo man eine ganze Folge dazu machen könnte, eben jetzt diese hier, weil das halt noch so eine greifbare Sache ist. Wenn man sich den Lambda-Kalkül anguckt, das ist halt sehr viel Formalismus. Also es sieht halt wirklich so aus wie ja Formeln, die aufgeschrieben werden, wie so Integrale, die berechnet werden und sowas. Da würden wahrscheinlich, das würde sich nichts gut machen, das hier sprachlich zu beschreiben, ohne dass man eine Tafel hat, auf der man Formeln aufschreiben kann. Und ich glaube, auch dann wäre das, naja, es wäre schon nicht mehr nur erstes Semester Informatikstudium. Und das ist ja hier so ein bisschen der Anspruch, die unteren Semester Informatikstudium so ein bisschen greifbar zu machen für eine breit interessierte Öffentlichkeit.
Okay, ja.
Wir haben jetzt also dieses Konzept der Turing-Maschine eingeführt. Und das ist jetzt nun ja sehr trocken vielleicht. Deswegen habe ich in Vorbereitung dieser Folge mal eine Turing-Maschine gebaut. Ich glaube, das habe ich auch zuletzt im Studium gemacht, vor irgendwie 10 Jahren oder so.
Okay.
Da hatten wir vielleicht auch mal so ein paar Übungsaufgaben dazu. Ja, das ist, wenn man nicht gerade konkrete Beweise führt, ist es auch so eine Sache, die man nicht allzu häufig macht. Und ich hatte so gedacht, was ist etwas, was wir machen können, was irgendwie im Rahmen dieser Folge präsentiert werden kann, was wir in endlicher Zeit tatsächlich erklären können, was aber auch nicht komplett triviale Dinge macht. Und ich habe mich entschieden, hier ein Programm zu bauen, was 2 positive Ganzzahlen subtrahiert. Also wir können hiermit ein Problem zum Beispiel lösen wie 3 minus 2. Das ist hier das Ziel, was wir uns heute stellen. Wir wollen 3 minus 2 berechnen.
Und das in einer sehr spektakulären Notation.
Ja, ganz genau. Und das wollen wir mit einer Turing-Maschine machen, in diesem Formalismus, den ich da beschrieben habe. Wie gesagt, man könnte halt Turing-Maschinen auch anders aufbauen, dass man zum Beispiel sagt, es sind nicht nur Nullen und Einsen, die zugelassen sind, sondern man könnte auch andere Zeichen zulassen. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, man lässt alle möglichen Ziffern zu, man lässt vielleicht auch irgendwie mathematische Symbole zu, könnte auch die Eingabe, die man auf das Band am Anfang raufschreibt, auch direkt so etwas sein wie die Formel 3 minus 2. Und dann könnte dann eine Turing-Maschine gebaut werden, die das ausrechnet. Das würde aber extrem sperrig werden. Einfach zum Beispiel deswegen, weil in dieser Übergangstabelle drin stehen müsste für jeden Zustand und jede mögliche Eingabe, was dann passiert. Und wenn man einfach Dezimalziffern und plus minus mal durch oder sowas zulassen würde, das wären alleine schon 13 Zeichen und das würde einfach die Sache so dermaßen aufblähen, abgesehen davon, dass ich das halt auch nicht in endlicher sinnvoller Zeit irgendwie hätte hinschreiben können, wie das irgendwie funktionieren könnte, habe ich mal davon abgesehen, sondern wir fokussieren uns auf Subtraktionen von positiven Ganzzahlen. Die Zahlen müssen wir dieser Maschine ja irgendwie mitgeben. Und wir haben halt nur dieses Band mit Nullen und Einsen, auf die wir Sachen raufschreiben können am Anfang, auf dieses Band. Und dann können wir den Kopf an eine bestimmte Stelle setzen. Das ist halt, wie wir das Programm starten können. Die Starteigenschaft von unserer Rechenmaschine, bevor dann das Programm abläuft. Und ich habe das jetzt hier so gewählt. Ja, eine übliche Codierung, wenn man halt nur Nullen und Einsen hat, ist, dass man sagt, eine Zahl wird dargestellt als diese entsprechende Menge von Einsen, die aufeinander folgt und danach dann eine Null. Oder halt, zweifelsfrei auch beliebig viele Nullen, wie man das halt auch mal darstellen möchte. Und dementsprechend, wenn ich 3 minus 2 eingeben möchte, würde das also heißen, ich schreibe auf dieses Band, was ansonsten 0 Nullen enthält, an irgendeiner Stelle in der Mitte dann 1, 1, 1, also 3 Einsen, dann eine 0 als Trennzeichen und dann nochmal 1, 1, um die 2 darzustellen. Und dann ist das quasi unsere Eingabe für 3 minus 2 ist 1, 1, 1, 0, 1, 1. Und dann setzen wir den Lesekopf. Ich habe das jetzt auch relativ arbiträr gewählt. Wir setzen den auf den Anfang der ersten Zahl, also auf die allererste 1 vorne. Und dann soll es irgendwie losgehen. Ich verweise hierzu, wenn man das jetzt hier nachverfolgen möchte, diese Beschreibung auf die Shownotes. In eurem Podcatcher eurer Wahl sollte es irgendwo einen Knopf geben, wo ihr unsere Notizen aufrufen könnt, die wir hier mit der Folge veröffentlichen. Und hier ist ja quasi die komplette Maschine beschrieben und unten ist auch eine Beispielausführung, wo man dieses entsprechende Speicherband sehen kann. Also hier in diesem entsprechenden Codeblock ist hier die erste Zeile so eine Darstellung von diesem Band. Das ist natürlich unendlich lang, aber für den meisten Teil interessieren wir uns nicht. Wir interessieren uns nur für die Einsen, die irgendwo in der Mitte stehen. Dementsprechend sehen wir hier, unser Band startet halt in dieser Konfiguration 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Und der Kopf ist hier markiert durch diese eckigen Klammern jeweils, zeigt auf die erste 1. Und wir starten im Zustand A. Das muss man halt bei der Turing-Maschine auch definieren, quasi in welchem Zustand geht's los. Und es gibt auch einen Zustand, in Anführungszeichen, der heißt Halt. Wenn dieser Zustand irgendwann eingenommen wird, ist es halt fertig. Und dann ist hoffentlich das Ergebnis von unserer Berechnung halt zu sehen. Und ansonsten haben wir hier, wie gesagt, wir haben 2 Zeichen auf dem Band, 0 und 1 als Möglichkeiten. Und wir haben 5 Zustände. Das ist durch einen erstaunlichen Zufall auch genauso groß wie dieser fleißige Biber, über den wir nachher reden werden. Aber dazu dann später mehr. Und ich habe hier diese Zustände mal beschrieben. In dieser anfänglichen Liste hier Zustandsvorrat. Wie gesagt, A, B, C, D, E sind die hier benannt. Sind so ungefähr buchstabiert in der Reihenfolge, wie wir sie benutzen. Ne, nicht nur ungefähr, sondern genau in der Reihenfolge, wie wir sie benutzen. Und man sieht so ein bisschen, ich habe hier so eine Beschreibung dazu gegeben, die darstellt, wie wir diese Zustände benutzen. Denn wie ich gerade schon gesagt hatte, die Turing-Maschine kann immer nur sehen von dem ganzen Band, was direkt unter dem Lesekopf ist. Also es sieht zu jedem Zeitpunkt immer nur eine 0 oder eine 1. Dementsprechend müssen wir alle anderen Informationen, die das Ding so zum Arbeiten braucht, in dieser Zustandsmenge encodieren. Wir sehen hier also zum Beispiel, der Zustand A, in dem wir starten, heißt Suche nach rechts in der ersten Zahl. Also das ist eine Bewegung, die wir machen, die nach rechts führt und wir gucken gerade auf die erste Zahl rauf. Und das ist auch genau das, was dann hier passiert, wenn wir uns die Beispielausführung ansehen. Wir starten also mit dem Lesekopf zeigend auf die erste Ziffer von der 3 und sind diesen Zustand A. Und der Zustand A ist in der Übergangstabelle beschrieben so, er guckt sich einfach nur an, was sieht er vor sich, schreibt dieselben Zahlen wieder zurück, geht die ganze Zeit nach rechts. Also wenn er eine 1 liest, dann schreibt er auch eine 1, geht nach rechts, bleibt im Zustand A. Sobald er eine 0 sieht, ist halt klar, aufgrund dessen, wie wir unser Problem gestellt haben, jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo wir diese 0 gefunden haben, die erste Zahl von der zweiten Zahl trennt. Das heißt, wir sind jetzt also aus der ersten Zahl raus. Das heißt, wir müssen aus diesem Zustand A raus und uns das irgendwie merken, dass diese 0, die wir jetzt vor uns sehen, halt eine bestimmte Bedeutung hat. In dem Moment wechseln wir also in den Zustand B rein. Der Zustand B funktioniert dann weiter relativ ähnlich. Der wird dann hier eingenommen das erste Mal, wenn wir auf die erste Ziffer von der 2 zeigen, also von unserer zweiten Zahl hinten, zeigen wir auf die 1, sehen dementsprechend, wir befinden uns jetzt also in der zweiten Zahl drin, suchen weiter nach rechts, schreiben also die 1 weiter, gehen nach rechts, bleiben im Zustand B. Sobald wir die 0 erreichen, die hinter der zweiten Zahl liegt, also wir befinden uns hinter dem Ende der zweiten Zahl, müssen wir jetzt was anders machen. Wenn wir jetzt nach rechts weitergehen würden, dann würden wir in die Unendlichkeit laufen, da kommt nichts anderes Interessantes mehr. Wir müssen jetzt also einen neuen Zustand wählen und das ist hier der Zustand C, benannt als auf dem Ende der zweiten Zahl. Und jetzt geht der eigentliche Trick los. Bis jetzt haben wir dann nur irgendwie geguckt und gesucht, wir haben noch nichts tatsächlich gemacht. Was wir ja machen wollen, ist, wir wollen diese zwei Zahlen umwandeln in nur eine Zahl, die unser Ergebnis ist. Und wenn wir eine Subtraktion durchführen, heißt das halt, das funktioniert, indem wir Einsen von beiden Zahlen wegnehmen, solange bis die zweite Zahl komplett weg ist. Wir haben 1, 1, 1, 0, 1, 1. Wenn wir jetzt immer aus der ersten und zweiten Zahl gleichzeitig eine 1 wegnehmen, ist irgendwann die zweite Zahl ganz weg, weil sie kürzer ist. Oder halt kleiner. Und sobald das der Fall ist, sind wir im Prinzip fertig und können dann sagen, die Zahl, die übrig bleibt auf der linken Seite, ist unser Ergebnis. Also wenn wir 3 minus 2 haben, wir nehmen auf beiden Seiten 1 weg, dann haben wir 2 minus 1. Nehmen wir nochmal auf beiden Seiten 1 weg, dann haben wir nur noch 1 übrig und das ist unser Ergebnis. Oder halt genauso, wenn wir jetzt 7 minus 3 rechnen würden, würden wir dreimal jeweils 1 wegnehmen und hätten dann am Ende 4 stehen auf der linken Seite. Das ist so die ganze Strategie von dieser Turing-Maschine hier. Wir sind also hier nach unserem ersten Suchdurchlauf auf der rechten Seite angekommen, sind jetzt in diesem Zustand C. Wir wissen, wir zeigen jetzt gerade auf die 0, die rechts von der zweiten Zahl ist, am rechten Ende der zweiten Zahl. Dementsprechend heißt das, ich gucke jetzt einmal selber zurück. Wir zeigen auf die 0, damit wir noch im Zustand B sind. Wir stellen das fest, dass wir jetzt auf diese 0 zeigen. Wir sind also über das Ziel hinausgeschossen hier. Wir sind über das Ende der zweiten Zahl hinweg. Mhm. Wir gehen zurück nach links und sind jetzt im Zustand C. Das heißt, wir sind jetzt im Zustand C, sehen die Zahl 1, wissen, das ist jetzt die letzte Ziffer in der zweiten Zahl drin. Die löschen wir jetzt. Wir schreiben also eine 0, gehen in den Zustand D über. Denn wir wissen ja, wenn wir jetzt aufhören würden, da haben wir ja quasi eine Imbalance geschaffen. Wir haben in der zweiten Zahl eine 1 gelöscht, aber wir müssen auch noch in der ersten Zahl 1 löschen. Also müssen wir nach links zurücksuchen, um die erste Zahl zu finden. Und genau das machen wir. Wenn wir im Zustand D eine 1 lesen, heißt das, wir sind immer noch in der zweiten Zahl, müssen noch weiter durchlaufen. Wir schreiben also eine 1 zurück, gehen nach links, bleiben in diesem Zustand. Irgendwann treffen wir eine 0. Wir lesen im Zustand D eine 0. Das heißt, wir haben eine 0 gefunden zwischen der ersten und zweiten Zahl. Das ist super. Wir gehen weiter nach links, weil wir ja immer noch die erste Zahl suchen. Die ist auf jeden Fall noch links von uns. Wir gehen weiter nach links und gehen jetzt in den Zustand E. Der Zustand E hier also beschrieben, Suche nach links nach der ersten Zahl. Wir suchen und suchen und suchen. Wenn wir diesen Zustand E Nullen lesen, dann heißt das, wir haben noch nicht die erste Zahl gefunden. Das klingt jetzt vielleicht komisch, weil wir in unserer Anfangskonfiguration nur eine Null hatten in der Mitte. Und da sind wir doch jetzt gerade schon drüber geschritten, aber sobald wir anfangen, tatsächlich Ziffern zu löschen auf beiden Seiten, wird dann eine größere Lücke entstehen mit der Zeit. Das kann man hier in der Ausführung sich dann auch anschauen. Man muss eventuell diese Zeigerposition mal so ein bisschen ausblenden, aber man sieht halt, aus dem 1, 1, 1, 0, 1, 1 wird dann irgendwann 1, 1, 0, 0, 1. Und das heißt, wir haben da eine größere Lücke, über die wir rüberlaufen müssen und dementsprechend brauchen wir da einen ganzen Zustand dafür, um das zu machen. Wenn wir also im Zustand E 0 lesen, dann schreiben wir auch 0, gehen weiter nach links und suchen. Sobald wir eine 1 sehen, sind wir auf dem rechten Ende der ersten Zahl angekommen und wissen jetzt, muss eine Ziffer gelöscht werden, damit wir wieder quasi ausgeglichen sind in unserer Balance. Das können wir dann machen. Und danach müssen wir wieder nach rechts gehen, weil wir noch mehr zu tun haben eventuell. Das tun wir also. Wir gehen zurück in den Zustand A und fangen an, wieder nach rechts zu gehen. Wir wissen auf jeden Fall auch, wie wir haben zwischendurch mal Einsen gesehen, als wir gelaufen sind. Also ist noch mehr zu tun. Wir gehen also in den Zustand A zurück und das läuft dann hier weiter. Man sieht dann dementsprechend hier in dieser Beispielausführung, wir beginnen in Zustand A, dann irgendwann B, dann irgendwann C, D, D, E und dann gehen wir wieder zurück in A, laufen das Ganze nochmal durch, weil wir ja wie gesagt 3 minus 2 rechnen. In der ersten Runde machen wir daraus 2 minus 1. In der nächsten Runde machen wir daraus 1 minus 0. Und jetzt ist ja eine interessante Sache, die passiert. Jetzt sind wir im Zustand A wieder angekommen. Wir waren jetzt gerade auf der letzten Ziffer von der ersten Zahl, die wir gerade zu einer 0 gemacht haben. Und jetzt gehen wir wieder in den Zustand A zurück und sehen als nächstes eine 0. Das ist ja auch klar. Wir sehen eine 0, weil dahinter nichts mehr ist. Wissen dementsprechend, wir sind aus der ersten Zahl raus, gehen in die zweite Zahl rein. Gehen dann weiter, sehen sofort wieder eine 0 und verstehen also, wir müssen jetzt in der zweiten Zahl schon drinne sein. Moment, weißt du was? Ich glaube, ich habe gerade ein Problem mit dieser Turing-Maschine gefunden. Es kann eventuell sein, dass sie nicht mehr als minus 2 rechnen kann. Das müsste ich, glaube ich, nur nochmal im Detail durchdenken.
Okay, ja.
Das könnte eventuell ein Problem sein, wenn man da zu große Lücken entstehen lässt. Also wenn wir sowas wie minus 5 rechnen würden, dass es da Probleme geben könnte. Ich glaube, ja. Das Problem ist, es ist schon wieder 2 Wochen her, dass wir das vorbereitet haben. Deswegen will ich das jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Aber was dann auf jeden Fall passiert, ist, dass dann hier irgendwann ein Zustand eintritt, dass wir quasi diese andere Zahl einfach nicht mehr wiederfinden können. Und dementsprechend sagen, wir müssen jetzt hier am Ende sein. Das muss jetzt hier das Ende sein. Wir haben jetzt hier das Ergebnis unserer Berechnung erfüllt. Ich glaube tatsächlich, wenn ich das jetzt so sehe, ja, da ist was falsch. Das Ding würde zu früh abbrechen. Aber zumindest, wie wir uns das vorgestellt haben, war, dass dann die Turing-Maschine sieht, wenn sie jetzt nach rechts geht, es gibt einfach keine weiteren Ziffern, es gibt keine zweite Zahl mehr, die gefunden werden kann. Und dementsprechend muss jetzt hier an der Stelle Schluss gemacht werden. Hat mir nicht in der Ausarbeitung das Problem, das ich erst gedacht hatte, jetzt an der Stelle ist das Problem erreicht, dass das Ding unendlich nach rechts geht. Ja, genau. Und dann hatten wir noch einen unbenutzten Zustandsübergang gefunden, den wir für den Halt verwendet haben, aber das funktioniert nur in diesem konkreten Fall mit dem -2. Oh well. Es ist nicht einfach, Turing-Maschinen zu bauen, das ist, glaube ich, damit klar geworden. Aber trotzdem kann man mit diesen Dingern alles berechnen, was zu berechnen geht. Es ist dann nur extrem unhandlich und man hat im Zweifel zwar nicht 5 Zustände, sondern 30 Millionen.
Ja, okay, na gut.
Das sieht man auch daran, wie viel Speicher so ein normaler Computer braucht.
Ja.
Ja, das ist so grundsätzlich, wie sich Turing-Maschinen anfühlen. Das ist vielleicht damit ein bisschen deutlich geworden. Oder zumindest hat man so einen ersten Eindruck davon erlangen können. Ich habe jetzt hier noch als Übungsaufgabe gegeben, ja, füge weitere Zustände, mit denen der Lesekopf am Ende an die Startposition zurückbewegt wird, weil der, zumindest in unserem Beispiel, hält er dann an hinter der ersten Zahl und nicht am Anfang, wie wir es wo er gestartet ist. Aber in Anbetracht dessen, dass die Turing-Maschine wahrscheinlich sowieso nicht vollständig ist, würde ich als Übungsaufgabe eher formulieren, korrigieren Sie diese Turing-Maschine so, dass sie funktioniert. Aber das ist natürlich auch müßig. Wahrscheinlich, was die Lösung wäre, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wäre, dass man nicht von den beiden Zahlen jeweils am Ende einfach Ziffern wegnimmt, sodass dann die Lücke in der Mitte immer größer wird, sondern dass man auch die zweite Zahl immer einen Schritt nach links rückt gleichermaßen. Hm. Also dass man immer 2 Einsen weglöscht auf der am rechten Ende und am linken Ende eine 1 wieder dazufügt. Ja. Aber das würde halt noch sehr viel mehr Zustände erfordern. Also das könnte gut und gerne dann am Ende 10 Zustände sein, statt nur 5. Und ich wollte das ja eigentlich bei einer greifbaren Größenordnung belassen. Deswegen werden wir es mal jetzt so lassen.
Aber ich denke, du hast natürlich recht, das illustriert das Problem natürlich sehr schön, dass es eben durchaus nicht ganz einfach ist, sowas zu konstruieren. Ja,
ja, es hat auf jeden Fall mehr was von einem Logikpuzzle als Programmieren.
Ja.
Es hat durchaus einen Grund, dass Programmiersprachen mehr Funktionen als das enthalten. Also es gibt ja auch bestimmte esoterische Programmiersprachen, die sich so diesem Verhalten von einer Turing-Maschine annähern. Das bekannteste ist, glaube ich, Brainfuck. Ich weiß nicht, hat der Brainfuck schon mal
erwähnt? Ja, wir haben da schon mal drüber gesprochen.
Naja. In der 42 oder so, ne? Könnte das gewesen sein, eventuell.
Es kann auch in der Programmiersprachenfolge gewesen sein.
Es könnte in der Programmiersprachenfolge gewesen sein. Ich könnte das natürlich jetzt hier einfach nachschauen. Wir hatten es tatsächlich in der 33, Programmiersprachen haben wir es erwähnt, und in der 42 nur darauf Rückbezug genommen, weil das in dem Eisberg mit aufgetaucht war.
Okay.
Aber das ist eine Turing-vollständige Programmiersprache, die sich so ein bisschen an dieses Verhalten von Turing-Maschinen annähert. Und die Programme dieser Turing-Maschine sind halt, also die sind auch Texte, wie man das halt kennt von normalem Programmcode, aber die bestehen nur aus 8 Zeichen. Also es gibt 8 Befehle, die man mit dieser Brainfuck-Maschine machen kann. Das ist aber so ähnlich quasi, man stellt sich auch so ein hoffentlich unendlich langes Band vor von Speicher. Natürlich in der Realität irgendwie begrenzt, aber quasi zumindest im Rahmen dessen, was irgendwie der Computer so gibt, ist es halt quasi unendlich groß. Und in diesem Band kann man sich halt hin und her bewegen und kann Werte einlesen von der Eingabe quasi, also wo der Benutzer das eingeben kann. Man kann auch Werte ausgeben, wenn man Zeichen drucken möchte. Das ist dann natürlich auf Text und so beschränkt, quasi was man auf einem Terminal ausführen kann. Aber immerhin hat man da ein bisschen Interaktivität drin. Und man hat da außerdem Schleifen drin. Also was halt hier durch diese Zustände dargestellt wird, ist ein Brainfuck dargestellt durch so Schleifen, dass man bestimmte Teile von dem Code mit eckigen Klammern markieren kann. Und wenn man an der schließenden eckigen Klammer ankommt, dann springt es zurück zu der öffnenden eckigen Klammer, wenn die Speicherzelle, auf die man zeigt, nicht gerade eine Null ist. Und so kann man da Schleifen sich bauen und hat dann da etwas, was ja, sich so ein bisschen ähnlich verhält wie Turing-Maschine, aber vielleicht nicht ganz so frustrierend zu programmieren ist. Aber gut, das ist ja jetzt nicht der Punkt. Sondern wir haben irgendwas von Bieber erzählt am Anfang der Folge. Was war da jetzt damit los?
Ja.
Das war jetzt alles nur vorgeplänkelt dafür einzuführen, was eigentlich ein fleißiger Bieber ist. Diese fleißigen Bieber sind durchnummeriert. Also es gibt den 1., 2., 3., 4., 5. und so weiter. Und dieser jeweilige Ente-fleißige Bieber ist diejenige Turing-Maschine mit n Zuständen und halt 2 Zeichen, die sie schreiben kann, 0 oder 1, die gegeben einem initial leeren Band, also alles voller Nullen auf diesem Speicherband, die meistmöglichen Einsen schreiben kann. Oder ich glaube sogar, was die meistmöglichen Schritte machen kann, bevor sie anhält. Also wir packen es nochmal ganz langsam aus. Wir haben eine Turing-Maschine mit N-Zuständen, wie gesagt, in unserem Beispiel jetzt eben diese unvollständige Subtrahiermaschine, wie wir jetzt festgestellt haben, die hatte 5 Zustände und halt, wie gesagt, ein Band mit 2 möglichen Zeichen, 0 und 1. Am Anfang ist alles 0 und wir möchten das Ding jetzt loslaufen lassen und es soll die meistmöglichen Schritte machen, aber dann auch anhalten. Na, ansonsten, wenn das nicht, wenn diese Kriterien nicht wäre, dass es auch anhalten muss, dann wäre es natürlich einfach. Da lässt sich das Ding für alle Zeiten nach rechts laufen. Das Band ist unendlich groß, da ist relativ viel zu machen. Aber wenn das Kriterium ist, es soll auch anhalten, dann ist halt die Frage, ja, wie konstruiere ich irgendwie diese ganzen Zustandsübergänge, so dass möglichst viele nicht sich wiederholende Sachen passieren oder zumindest Sachen, die sich nicht perfekt wiederholen, damit es auch irgendwann mal so ein Punkt erreicht sein kann, wo das Ding mal anhält. Ich kann halt alle möglichen interessanten Schleifen ausdenken, wo immer mehr Einsen geschrieben werden und das Ding dann irgendwie sowas macht, so wie 2 Schritte vor, einer zurück, 2 Schritte vor, einer zurück. Aber auch das wiederum ist ja das Problem, das hält halt nie an, wenn es halt so formuliert ist, sondern es muss ein Muster geben, was möglichst lange läuft, aber dann halt auch immer anhält. Und die fleißigen Biber für, wie gesagt, jetzt alles hier mit 2 Zeichen beschrieben, die fleißigen Biber mit 1-4 Zuständen kannte man schon relativ lange. Ich meine, man kann sich das vielleicht vorstellen, greifbar, wenn man zum Beispiel nur einen Zustand zulässt, dann ist das halt eine relativ einfache Sache, weil ein einziger Zustand kann halt einfach nicht allzu viel machen. Man hat halt eine Möglichkeit, wie man auf eine 0 reagieren kann, wie man auf eine 1 reagieren kann. Und dann kann man halt irgendwie Dinge machen und man kommt, glaube ich, auf 2 Schritte, weil man kann quasi irgendwie, oder kann man überhaupt 2 Schritte machen? Ich glaube nicht, weil, nee, kann man nicht. Man muss sofort anhalten, wenn man nur einen Zustand hat. Weil man muss ja einen Schritt machen. Und dann hat man wieder eine 0 unter sich. Also genau dasselbe, was man im ersten Schritt gemacht hat. Und wenn man dann nicht an, wenn man nicht schon im ersten Schritt angehalten hat und so einer weitergegangen ist, tut man es im zweiten Schritt auch und im dritten Schritt auch und läuft dann unendlich lang. Also ist der fleißige Biber mit einem Zustand ist halt genau einen Schritt lang.
Das also Ding läuft ist,
genau einen Schritt lang.
Was ich mich halt frage, ist, was hindert mich denn dran, eigentlich unendlich viele Zustände zu schreiben? Also sagen, du siehst eine 0, dann schreib eine 1 und geht rücke nach rechts und geht zu Zustand B. Du siehst da eine 0, schreib eine 1 und geht zu Zustand C.
Ja.
Und so weiter und so weiter. Dann kann ich ja im Wesentlichen unendlich viele Anweisungen schreiben und damit, oder N Anweisungen schreiben und damit irgendwann bei N plus 1 ja. Höre ich auf.
Ja, genau. Das kannst du natürlich machen. Das ist halt eine einfache Lösung. Deswegen ist das halt in diesem Polymer ausgeschlossen, sondern es ist am Anfang schon vorgegeben, wie viele Zustände man hat.
Aha.
Und da muss man mit denen, was man hat, halt möglichst clever arbeiten.
Okay.
Ich versuche jetzt hier nebenbei gerade die verlinkte Folge aufzumachen mit den tatsächlichen Werten, aber das OIS mag gerade nicht. Damit ich diese tatsächlichen Zustandszahlen sagen kann. Also wie gesagt, ja, mit einem Zustand ist das halt irgendwie sehr trivial. Wenn man mit 2 Zuständen ist, kann man sich jetzt halt schon überlegen, man könnte halt jetzt tatsächlich Trickserei machen, dass man halt zum Beispiel sagt, man schreibt irgendwie eine 1 hin, geht dann irgendwie nach rechts in den zweiten Zustand, dann kann man da irgendwie was anderes machen und geht wieder zurück und hat dann da Möglichkeiten, was zu machen. Aber auch da, man muss halt relativ schnell anhalten. Man hat halt relativ schnell keine Option mehr, wenn man nicht aus Versehen eine unendliche Schleife bauen will. Ich habe jetzt mittlerweile die Zahlen vor mir. Der zweite fleißige Biber kann 6 Schritte machen. Das ist schon mal deutlich mehr als 1. Also da ist schon clevere Strategie in Anschlag gebracht. Der dritte fleißige Biber macht dann 21 Schritte. Der vierte fleißige Biber macht 107 Schritte, bevor er anhält. Und das waren alles Zahlen, die relativ schnell bekannt waren, weil diese der Möglichkeitenraum halt einfach relativ übersichtlich ist bei derart kleinen Zustandsmaschinen. Mhm. Wie gesagt, man kann sich halt überlegen, in jedem Zustand habe ich 2 Eingaben, auf die ich reagieren kann. Ich kann dementsprechend mir überlegen, welche von 2 möglichen Ausgaben ich schreibe. Ich kann mir die Richtung überlegen, in die ich gehe. Das sind auch nochmal 2 weitere Optionen. Und ich kann einen neuen Zustand wählen. Das heißt also, wenn ich 4 Zustände habe für jeden Zustand und jede 2 Eingaben, habe ich 2 Ausgaben, ich habe 2 Bewegungen, ich habe 4 neue Zustände. Und diese Entscheidungstabelle habe ich insgesamt 8-mal, also hoch 8. Dann habe ich 4 Milliarden Möglichkeiten. Also ich will mich jetzt nicht auf diese konkrete Zahl festnageln, aber nur mal so größenordnungsmäßig sieht das alles relativ machbar aus. Wenn ich das jetzt mit 5 stattdessen mache und ich mache auch meine Überschlagsrechnung, dann sind das halt schon einige Stellen mehr. Das sind hier irgendwie, ach Gott, es hat zu viele Nullen hinten dran. Ich kann es nicht mehr ordentlich lesen. 13 Stellen hat diese Zahl hier. Oder 14 Stellen. Also okay. Es wird langsam unhandlich. Und das ist das Problem in der ganzen Sache, warum das tatsächlich mehrere Jahrzehnte gedauert hat, den 5. fleißigen Biber zu finden, weil man halt derart viele Turing-Maschinen durchzuprobieren hat. Und um das halt ja, systematisch zu machen. Man kann dann natürlich sehen, es gibt bestimmte Fälle, die halt nicht interessant sind. Zum Beispiel, wenn ich halt meine Zustandstabelle blöderweise halt so wähle, dass ich bestimmte Zustände nie erreichen kann, dann ist das nicht sehr interessant, weil dann habe ich effektiv wieder einen kleineren fleißigen Biber konstruiert und die sind ja schon betrachtet worden. Also das ist halt alles uninteressant. Solche Fälle kann man relativ schnell aussortieren. Man kann bestimmte Sachen dann aussortieren, je nachdem, dass dann irgendwelche Schleifen eingenommen werden sehr schnell oder dass man halt sehr schnell zeigen kann, irgendwie das Ding rennt in die Unendlichkeit weg und sowas alles. Und es wurde dann über einige Jahre die Suche so ein bisschen reduziert auf ja so eine Handvoll, also ein paar Dutzend Turing-Maschinen, die noch interessant waren, wo man sich halt noch nicht sicher war, ob man das wirklich beweisen kann, dass die Dinge auch mal anhalten irgendwann. Und ja, das war jetzt so eine Kollaboration von interessierten Mathematik-Nerds und Informatik-Nerds aus der ganzen Welt, die diese Suche gemacht haben und jetzt tatsächlich einen formalen Beweis gefunden haben, dass der fünfte fleißige Biber eine Schrittlänge von, oder eine Programmlaufzeit hat von 47.176.870 Schritten. Und man kann halt schon sehen, was das für ein Schritt ist, wenn der vierte Biber hatte 107 Schritte. Also da ist schon ein substanzieller Komplexitätssprung zu vermelden zwischendurch.
Das kann man so sagen, ja.
Es ist dementsprechend jetzt, wir haben dazu hier verlinkt, eben diesen, ja, mehr oder weniger Nachrichtenartikel beim Quanta Magazine, die darüber ausführlich berichtet haben und die Leute vorgestellt haben, die da an dieser Suche teilgenommen haben. Das ist hier gleich oben der erste Link in unseren Shownotes. Darauf verweise ich gerne. Diesen Artikel habe ich mit Interesse gelesen. Und das ist auch der Anstoß gewesen, diese ganze Folge hier zu machen. Und ja, ich habe hier auch verlinkt ganz unten, das ist die letzten zwei Links, ist eine Sache, die wir bei der Gelegenheit mit erwähnen können, und zwar die Online-Enzyklopädie der Integer-Sequenzen, das OEIS. Das ist eine Webseite, da kann man, wenn man bestimmte Zahlenfolgen hat, kann man die dort nachschlagen und findet dann eben entsprechende Einträge. Ja, das ist eine Enzyklopädie, aber halt wie gesagt für Zahlenfolgen, sondern halt für Folgen von Ganzzahlen. Und dann kann man halt solche Zahlen finden, wie zum Beispiel wie die Folge von Summen von quadratischen Zahlen oder die Folge von Mersenne-Primzahlen oder was auch immer man sich da ausdenken kann. Und bei all jedem diesen Einträgen gibt es dann halt wahnwitzig viele Notizen und Kommentare und wie das mit anderen Folgen in Zusammenhang steht und so weiter. Das ist für Leute, die sich insbesondere in Zahlentheorie reinnörden wollen, eine sehr interessante Ressource und Nachschlagewerk und so weiter.
Okay.
Also sei hiermit hauptsächlich ein Shoutout gegeben. Ich glaube jetzt nicht, dass hier alle sofort überall nachschlagen werden, aber man kann ja da mal so ein bisschen, man kann mal so überlegen, ob man sich irgendwelche interessanten Zahlenfolgen ausdenken kann, die man in die Suche reingeben kann und dann kann man vielleicht noch irgendwas Interessantes dabei rausfinden.
Ich klicke da gerade anyway. So ein bisschen rum. Ich guck mal. Okay.
Ja, ich meine, man könnte zum Beispiel mal 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 fällt mir zum Beispiel ein.
Gar nicht, was das sein soll.
Mal gucken. Das ist die Fibonacci-Folge. Natürlich auch so eine Sache, die der Programmierer immer vor sich sieht, weil das klassische Problem für Rekursionen ist. Da kann man dann irgendwie die Zusammenhänge zum goldenen Schnitt und so weiter sehen und was nicht alles. Aber naja. Hierbei wollen wir es jetzt belassen, würde ich sagen. Sei denn, du hast noch weitere Dinge, die dir auf dem Herzen liegen heute.
Nee, wie gesagt, es ist sehr abstrakt auf jeden Fall. Aber es ist natürlich so eine grundsätzliche Sache. Ich meine, gerade diese Turing-Vollständigkeit, das ist ja doch ein Begriff, den man öfter mal antrifft.
Es ist auch so eine Sache, die aus Versehen passiert sehr häufig.
Ja, wenn man, genau.
Das ist so eine Sache, die öfter mal passiert, wenn man IT-Systeme baut und man muss zum Beispiel eine Konfigurationsdatei irgendwo reingeben. Ne? Man hat ein Stück Software und das braucht irgendwie Einstellungen, die mitgegeben werden müssen, als zum Beispiel in einem bestimmten Dateiformat. Und nun könnte man natürlich sagen, ja, man macht das halt einfach so, dass man nur die Werte hinschreibt. Also man sagt irgendwie, die Einstellung für irgendein Timeout ist 60 Sekunden und das ist halt immer so. Und dann könnte man aber auch auf die Idee kommen und sagen, oh, das wäre doch auch voll geil, wenn ich halt einfach nur irgendwie sagen kann, oben, ich habe irgendwie so eine Variable, die ich setze, die sagt irgendwie, wir sind jetzt hier in der Produktivumgebung oder in der Testumgebung und dementsprechend kann ich dann unten 20 Werte halt abhängig davon setzen, was dieser Wert da oben ist. Und dann fängt man halt an, so Programmierelemente reinzubringen. Und wenn man dann halt nicht aufpasst, dann passiert das sehr schnell, dass man halt plötzlich aus Versehen eine Turing-vollständige Konfigurationsdatei hat, in der dann irgendwelche Sicherheitslücken entstehen können, dass dann da Code ausgeführt werden kann plötzlich, wenn man nicht aufpasst und so. Ich hatte mal irgendwann sowas gesehen, dass jemand in einem Bildsystem, also so ein Stück Software, was nur dafür da ist, eigentlich Programmcode-Kompilierung zu verwalten, dass dann da jemand einen Sudoku-Solver drin geschrieben hat, also ein Sudoku-Lösungsprogramm, um zu demonstrieren, eben, dass das Turing vollständig ist unter bestimmten Maßgaben.
Okay.
Das ist so eine Sache, die aus Versehen passiert. Ich glaube zum Beispiel auch andere Sachen, die Turing-vollständig sind. PowerPoint-Folien sind Turing-vollständig. Da hatte jemand was gebaut mit so Übergangsanimationen von PowerPoint-Folien. Man musste allerdings von Hand einen Takt reingeben. Man musste dann quasi den Mauszeiger an eine bestimmte Stelle setzen und dann immer klicken. Und dann haben halt die Animationen, haben halt je nachdem, was halt berechnet werden sollte, bestimmte Knöpfe dahin geschoben. Und das war dann, wie dann die Berechnung abgelaufen ist. Eine andere Sache, die Turing vollständig ist, bekanntermaßen, sind Magic the Gathering Karten. Das ist so ein Sammelkartenspiel. Und da kann man auch eine Turing-Maschine hinbauen. Da gibt es auch mittlerweile genug Karten, dass da jemand dann eine entsprechende Konstruktion gefunden hat. Ja, das ist so diese ganze Klasse von aus Versehen Turing vollständig. Ich glaube, das hatte ich auch schon in der 42 mal angesprochen, aber es sei hiermit noch einmal angesprochen.
It's complicated. Okay.
Ja, das ist dieses ganze Problem, ja, emergente Komplexität, die halt aus Versehen entsteht. Man hat irgendwie zwei Dinge, die beide sehr einfach aussehen, dann kombiniert man sie und ups, jetzt können wir alle Probleme der Welt berechnen und wir wollten eigentlich nur ein Timeout setzen.
Ja, so ist es halt. Das ist ja ein Thema auch wieder für eine andere Folge.
Genau. Ich würde sagen, in 3 Wochen geht unser Zustand in die Nummer 64 über. Damit könnt ihr rechnen.
Genau, so machen wir das. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.